dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Matthias. Hier im Podcast behaupten wir ja gerne, dass Theologie keine richtige Wissenschaft ist und dass Theologen vor allem herumschwurbeln. Neulich fand ich einen Artikel von einem Theologen, an dem sich das meines Erachtens sehr schön zeigen lässt. Deshalb werde ich mich jetzt an diesem Artikel weiden, zusammen mit meinen Mitketzern Jörn. Hallo Jörn.
Hallo.
Christian. Hallo Christian.
Hallo.
Und Viktor. Hallo Viktor. Der besagte Artikel ist eine Entgegnung auf einen Artikel auf katholisch.de mit dem Titel »Der Theologie gehen die Leser aus. Was tun?« Im Teaser heißt es, immer weniger Menschen studieren Theologie. Damit fehlt Nachwuchs für die Pastoral und die Theologie selbst steht als Wissenschaft vor Gefahren, schreibt der Dogmatiker Benjamin Dahlke. Benjamin Dahlke ist seit 2021 Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Und Herr Dahlke schreibt, Zitat, die Theologie in Deutschland leidet nicht nur unter sinkenden Studierendenzahlen, sondern damit verbunden auch unter einer erodierenden Publikations- und Debattenkultur. Will sie Resonanz zurückgewinnen, sollte sie noch mehr als bislang zeigen, wie spannend und relevant die von ihr geleistete Glaubensreflexion sein kann. Zitat Ende. Es geht also um Resonanz. Dahlke meint, Zitat, weniger Studierende bedeuten automatisch weniger potenzielle Leser. Verkaufszahlen von weniger als 400 Exemplaren sind längst keine Seltenheit, also er meint für Theologiebücher. Normalerweise landen Monographien in den Bibliotheken, von wo aus sie nur sporadisch den Weg zu Lesern finden. Setzt sich der Rückgang der Studierendenzahl weiterhin fort, muss man sich als Forschender und Lehrender deshalb nochmals ernsthafter fragen, für wen man nachdenkt, ringt und schließlich schreibt. Zitat Ende, das waren mehrere Zitate aus dem Text. Darauf antwortet dann ein anderer Theologe in einem Artikel mit der Überschrift »Nicht nur ein Leseproblem, warum die Krise der Theologie tiefer reicht«. Dort heißt es im Teaser, »Theologische Bücher finden kaum noch Leser. Das ist nur ein Symptom«, stellt Johannes W. Futz fest. »Es gilt, tiefer zu bohren. Die Theologie müsse neu lernen, für Menschen zu sprechen, die Gott nicht mehr vermissen.« Der Theologe Johannes W. Futz ist Programmmanager für Christlich Leben mittendrin im Bistum Essen. Herr Futz meint, Zitat, der Theologie fehlen gegenwärtig nicht zuerst die Leser. Ihr fehlt in wachsendem Maß der Ort, an dem sie als notwendige Form der Welt- und Glaubensdeutung überhaupt noch erwartet wird. Zitat Ende. Also, es geht zwar um Resonanz, aber dabei geht es laut Herrn Futz nicht bloß um Theologen und Theologiestudenten, sondern ganz allgemein um Orte, wo Theologie und Glaube noch als relevant betrachtet werden. Dazu führt Futz weiter aus, Zitat, in weiten Teilen der Gegenwartsgesellschaft ist Religion nicht nur umstritten, sondern für viele Menschen subjektiv schlicht nicht mehr erforderlich. Die Gottesfrage ist nicht mehr selbstverständlich aufgerufen. Das eigentlich Verstörende ist nicht religiöser Widerspruch, sondern religiöse Indifferenz oder auch schlichtes Desinteresse. Von Jan Lofeld als Apatheismus bezeichnet. Zitat Ende. Kurze Frage in die Runde. Warum glaubt ihr, ist Apatheismus für Theologen verstörender als Widerspruch?
Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass Apatheismus ein großes Problem ist, jedenfalls für die Religiösen, nicht für uns Atheisten. Für uns ist Apatheismus die Zielvorstellung, dass man nicht mehr drüber reden muss, so wie in einer Gesellschaft, wo man noch nie geraucht worden ist, man nicht über Nichtrauchertum reden muss, wäre Apatheismus quasi das Beste für uns. Ich denke mal, das hängt auch damit zusammen, und das kommt hier irgendwie nicht zum Ausdruck, dass das Nachwuchsproblem der Theologen doch eher damit zusammenhängt, dass sie keine radikalen Gläubigen mehr haben. Das heißt, die Leute gehen ja schon nicht mehr in die Kirche. Wo sollen die denn dann ihre Leute herkriegen? Ich meine, um dann Theologie zu studieren, muss man ja noch eine Schippe radikaler sein, weil man dann quasi eine Karriereziel quasi auf Kirche setzt. Und dann ist das ein rein demografisches Problem. Wenn die nicht in die Kirche gehen, dann kriegt man auch nicht mehr die radikale Sahne oben, die man abschöpfen kann, um in die Theologie hineinzuwünden. Und das hat natürlich mit Apatheismus zu tun. Wenn man sagt, okay, Religion ist mir wurscht, dann geht man auch nicht in die Kirche, dann werden die Kinder nicht mehr indoktriniert und dadurch kriegen sie weniger Nachwuchs. Also eigentlich gar keine so schlechte Diagnose.
Meine Frage war ja, wieso ist der Apatheismus für Theologen verstörender als Widerspruch? Der Punkt ist, wenn du mit denen diskutierst, dann halten die sich wenigstens noch für relevant. Ne? Wenn du nicht mit denen diskutieren willst, weil es dir egal ist, dann sind die irrelevant. Ne? Das ist natürlich noch schlimmer, als eine falsche Meinung zu haben. Dass du eine Meinung zu was hast, was kein Schwein interessiert.
In diesen Zitaten ging es ja auch darum, dass sie sagen, diese Bücher verkaufen sich nicht mehr. Und er meint ja wirklich Fachliteratur, also Doktorarbeiten, ne? Also richtig so theologische Dings. Ne? Deswegen sagt er ja, man weiß gar nicht mehr, mit wem man, also für was man da überhaupt nachdenkt und für wen man da schreibt, wenn es nachher keiner liest. Ne? Und dann sagt er in einem Schritt weiter, dass das aber nur ein Symptom ist. Also praktisch, das zeigt nur, dass da was Grundsätzliches vor sich geht, nämlich dieser Apatheismus. Aber ich kann bei diesen Büchern sagen, die Bücher verkaufen sich deswegen nicht und sie werden deswegen nicht gelesen, weil sie scheiße sind, ganz einfach. Wenn die Bücher interessant wären, dann würden sie sich gut verkaufen. Und es gibt ja auch theologische Literatur, die sich gut verkauft. Beispielsweise der Schmarrn von Frau Käßmann. Oder von dem Lütz, ne, weil es einfach lustig geschriebene Räuberpistolen sind, Trivialliteratur, das, was die Leute irgendwie gerne lesen wollen und so weiter. Also da gibt es ja Sachen, das die Leser interessiert. Letztlich ist es so, diese Fachbücher geben keine Antworten. Und die Leute wissen das und sie vermuten dort keine Antworten und deswegen greifen sie nicht in dieses Regal. Wenn die Leute denken würden, da stünden Antworten, dann würden sie auch diese Bücher mal rausnehmen. Und die Leute lesen dort, dass diese Theologen ein wahnsinnig dummes Geschwurbel von sich geben. Diese pseudophilosophische Theologensprache, die alles Triviale ganz wahnsinnig aufbauscht und kompliziert darstellt, als ob das eine riesige Sache wäre und so weiter. Ne? Und dabei sind das alles nur Nebelkerzen. Ne? Das kriegen die Leser irgendwann mit. Irgendwann ermüden die irgendwie und dann lesen sie das Buch nicht zu Ende und dann lesen sie halt doch irgendwie einen Roman weiter oder sowas. Ne? Also das ist einfach, beides ist wahr. Also die Bücher sind schlecht, aber die Bücher sind deswegen schlecht, weil die Theologen keine Inhalte zu bieten haben. Das sind einfach die bitteren Tatsachen. Ende.
Als Wissenschaftler ist mir eigentlich nicht so wichtig, wie viele meine Sachen lesen. Sollte es ihm auch nicht so wichtig sein, sondern mir geht es eigentlich darum, dass ich Wahrheiten finde, die quasi immer gelten. Und wenn er sich um Leserschaft buhlt, dann hat er vielleicht ein wissenschaftliches Problem.
Ja, ich habe ja mal ein Buch gelesen von einem grandiosen Theologen namens Kardinal Müller. Da ist mir aufgefallen, du hast sowas von recht, Jörn, dass da kein Inhalt drin ist. Also ein Wissenschaftler, ne, der versucht ja kompakt, sich zu möglichst kurz zu fassen und sich aufs Wesentliche zu beschränken. Ne? Und wenn man jetzt in der theologischen Literatur wäre, wissenschaftlich, dann würde man ja zum Beispiel Jesus vielleicht einfach nur Jesus nennen oder vielleicht sogar nur mit J abkürzen, weil es klar ist, so in der gesamten Literatur überall ist es dann einfach nur noch J. Ja, aber Kardinal Müller, jedes Mal, wenn der in irgendeiner Form Jesus erwähnt, ne, dann hat der da 3, 4, 5 Zeilen für gebraucht, um zu sagen, Jesus von Nazareth, der für unsere Sünden sein Leben gegeben hat und nach 3 Tagen wieder auferstanden ist. Und das ist einfach nur Füllmaterial, ne? Da ist inhaltlich nichts drin. Das ist einfach ein ganz schlechtes qualitatives Niveau. Und ja, da hast du völlig recht, Björn.
Ich habe ja noch die Vermutung, dass Apatheismus von Theologen nur dann als Problem wahrgenommen wird, wenn die Apatheisten keine Kirchenmitglieder mehr sind. Ne? Wenn sie in der Kirche sind und interessieren sich nicht, dann ist es denen wahrscheinlich egal. Aber das kann sich jeder selber überlegen. Weiter im Artikel. In typischer Theologenmanier führt Futz aus, Zitat: Warum sollte Theologie in einer kulturellen Lage, in der vielen nichts zu fehlen scheint, wenn Gott fehlt, überhaupt noch als notwendig erscheinen? Zitat Ende. Also, Theologen müssen feststellen, dass Theologie von immer mehr Menschen nicht als relevant betrachtet wird, weil man nicht mehr an Gott glaubt und ihn auch nicht vermisst. Also das Problem ist, dass die Theologie ja an dem Gottesglauben hängt. Und wenn die Leute schon nicht an Gott glauben, dann haben die überhaupt keinen Aufhänger mehr. Frage war an euch, was sagt das über die Theologie aus?
Eine Wissenschaft unter so einer Prämisse anzufangen, zeigt, dass es eben keine richtige Wissenschaft ist.
Das bestätigt den Verdacht, dass die Theologie nichts wirklich Relevantes zu sagen hat und ihre eigene Relevanz nur behauptet. Also diese Scheinprobleme, von denen Professor Kubica oder Dr. Kubica immer spricht. Ich mache weiter hier. Futz stellt fest, Zitat: Die Hoffnung, man könne das Problem vor allem durch bessere Formate, stärkere Sichtbarkeit oder eine lebendigere Debattenkultur lösen, greift vermutlich zu kurz. Sichtbarkeit ist nicht dasselbe wie Plausibilität. Und eine gelungene Buchpräsentation ersetzt noch nicht die Erfahrung, dass theologische Rede für das eigene Leben überhaupt etwas austrägt. Gerade deshalb ist Loffelts Diagnose so hilfreich. Sie zwingt dazu, auf jene stillschweigende Voraussetzung zu verzichten, von der kirchliche und theologische Selbstverständigung lange gelebt haben. Dass die Gottesfrage im Innersten jedes Menschen irgendwann von selbst aufbricht und die Kirche nur noch bereitstehen müsse, um darauf zu antworten. Wer genauer auf die religiöse Gegenwart blickt, wird nüchterner feststellen müssen, viele Menschen erleben ihr Leben als sinnvoll, moralisch orientiert und subjektiv erfüllt, ohne Gott, Glaube oder Kirche als Defizit zu vermissen. Die Theologie muss sich der unangenehmen Einsicht stellen, dass ihr Problem tiefer liegt. Ihr Gegenstand ist für viele nicht mehr dringlich. Zitat Ende. Was meint ihr dazu?
Ich meine dazu, dass das richtig analysiert ist. Er sagt ja, das ist für mich der Kernsatz, viele Menschen erleben ihr Leben tatsächlich als sinnvoll und auch als moralisch orientiert und als subjektiv erfüllt, ohne Gott. Ja, und das ist ja schon auch eine haarsträubende Erkenntnis, wenn man als Theologe davon ausgeht, dass alles, man sagt ja immer, von Jesus zu Jesus hin irgendwie ausgerichtet ist, ne? Das ganze Leben, alles Jesus, Jesus, Jesus. Und die können das nicht verstehen, dass man es auch anders sehen kann. Und jetzt stellen sie fest, alle sehen das anders, alle sind glücklich, keinem fehlt was, das ist schon dramatisch. Und das kann ja nicht ohne Konsequenzen bleiben. Ne? Man muss ja sich dann auch selber als Theologe auch hinterfragen, ob man nicht selber auch auf dem Holzweg ist, anstatt jetzt da an irgendwelchen Symptomen rumzudoktern und zu sagen, jetzt erst recht oder was haben wir falsch gemacht oder wie kommen wir wieder mit den Menschen ins Gespräch, sondern das ist ja irgendwie, tiefer liegt diese Sache, ne?
Ja, ich habe da vor ein paar Monaten mal eine Umfrage gelesen, warum Leute halt aus der Kirche austreten. Und da war mit Riesenabstand Platz 1 war halt der Missbrauchsskandal und dann, dass die Botschaft nicht glaubwürdig ist, dass die Personen, die dahinter stehen, nicht als glaubwürdig empfunden werden. Ne? Und dann irgendwie auf dem 4., 5. Platz oder so kam irgendwann mal Kirchensteuer. Ne? Aber in den Diskussionen auf Seiten der Kirche, da heißt es eigentlich immer nur, ja, Kirchensteuer. Die Leute wollen keine Kirche. Nee, ne? An so einer Umfrage siehst du, weshalb die Leute austreten. Und wenn du darauf nicht eingehst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn die Leute weiter austreten.
Aus meiner Sicht zeigt das so ein bisschen, dass die Theologen und Gläubigen immer von sich auf andere geschlossen haben. Man neigt ja wirklich dazu. Ich hatte ja hier bei meiner, als ich das mit den logischen Analphabeten gebracht habe, gesagt, dass die schlauen Leute quasi immer denken, alle anderen würden auch so ticken. Aber man muss vielleicht erkennen, das ist nicht so. Und von daher nachvollziehbar, dass Theologen und Gläubige denken, alle anderen müssen auch religiös irgendwie musikalisch sein. Aber die Anzeichen, dass es nicht so ist, die hätte man doch vielleicht schon vielleicht ein paar Jahrzehnte vorher erkennen können.
Ich hoffe auch immer, dass die Leute logisch musikalisch wären.
Ja, ja, ja. Weiter. In guter theologischer Manier verkauft uns Herr Futz diesen Befund nun als etwas Gutes. Zitat. Paradoxerweise könnte genau darin aber auch eine Chance liegen. Denn wenn Gott nicht mehr über seine soziale Selbstverständlichkeit mitläuft, dann wird theologische Rede von falschen Sicherheiten entlastet. Sie muss nicht länger so tun, als könne sie auf ein latent religiöses Bedürfnis bauen, das nur noch besser angesprochen werden müsse. Sie kann nüchterner, freier und vielleicht auch redlicher werden. Zitat Ende.
Ich kaue noch an dem Wort, dass sie versuchen, redlicher zu werden. War das ein Problem, dass sie vielleicht nicht redlich waren? Ich meine, wenn sie die Wahrheit gepachtet haben, warum müssten sie dann redlicher werden? Ist das nicht ein Sockenschuss?
Das ist genauso dieses Theologengewäsch, das ich vorhin meinte. Ne? Erst hat er gesagt, die Leute sind nicht mehr gläubig, aber es fehlt ihnen nichts und so weiter und so fort. Ne? Und so bla bla bla, woran liegt es? Und jetzt kommt dann sozusagen die Kehrtwende, dass darin aber jetzt eine Chance liegt, ne? Und dann dieses ganze Geschwätz und so weiter, dass Gott nicht mehr über seine soziale Selbstverständlichkeit mitläuft. Dann wird theologische Rede von falschen Sicherheiten entlastet. Latent religiöses Bedürfnis, nüchterner, freier und auch redlicher. Also praktisch ist die Theologie befreit von den Lasten der Realität und so weiter. Das ist so dieses blöde Geschwätz, ne, den Leuten ein X für ein U vorzumachen. Und die Leute, die merken das irgendwann, dass das ein X ist, was ihnen da als U verkauft werden soll.
Für mich ist die Antwort hier auf meine selbstgestellte Frage recht klar. Die Theologen haben sich das selbst weiß gemacht. Sonst wäre das ja jetzt kein so großes Aha-Erlebnis für die, wenn die merken, oh, offenbar gibt es dieses religiöse Bedürfnis, diese religiösen Antennen, von denen wir seit Jahrhunderten ausgehen, offenbar gibt es die gar nicht. Naja, Die Theologie soll also nüchterner, freier und redlicher werden. Zitat: Nicht indem sie ihren Gegenstand abschwächt, sondern indem sie ihn nicht funktional auflädt. Ein Gott, der nur deshalb interessant wäre, weil er menschliche Mängel behebt, wäre am Ende nur eine religiöse Hilfskonstruktion. Zitat Ende. Was meint ihr zu dieser Behauptung, ein Gott, der nur deshalb interessant wäre, weil er menschliche Mängel behebt, wäre am Ende nur eine religiöse Hilfskonstruktion?
Ist das nicht genau das Christentum, dass man einen angeborenen Mängel hat und man den Gott braucht, um diese Sünde, die man nicht messen kann, aber hat, irgendwie dann zu beheben kann und man daran glauben muss? Ist das nicht jetzt schon wieder ein Schuss ins eigene Knie?
Der völlig wirkungslose, unsichtbare und völlig unnütze Gott, der noch nicht mal Karies heilen kann, der, da heißt es jetzt, ja, nein, das ist ja eine funktionelle Aufladung, das geht nicht. Ne? Wir haben jetzt hier was Neues, nämlich so einen Gott, der nichts will, von dem wir auch nichts wollen und so, und da machen wir jetzt weiter. Ne? Das ist einfach bescheuert. Erst wurde behauptet, wir sollen beten und alles wird uns erfüllt und so weiter und so fort und wir kriegen sogar das ewige Leben. Und jetzt heißt es, nein, das ist alles verkehrt, das ist ja irgendwie auch nicht glaubwürdig.
An dieser Passage zeigt sich sehr schön, warum sich keiner dafür interessiert, was Theologen zu sagen haben. Denn hier nimmt ein Theologe ja zu einem echten Problem Stellung. Er liefert aber nur typisches Theologengeschwafel. Er meint, ein Gott, der nur deshalb interessant wäre, weil er menschliche Mängel behebt, wäre am Ende nur eine religiöse Hilfskonstruktion. In typisch theologischer Manier sagt er etwas, was sich auf den ersten Blick erbaulich anhört. Wenn man aber kurz drüber nachdenkt, erkennt man, wenn Gott vorher nur deshalb interessant war, weil er menschliche Mängel behebt und man verzichtet jetzt auch noch auf diesen letzten, einzigen Anspruch, dann ist Gott eben komplett irrelevant. In typisch theologischer Manier formuliert Futz also einen Sachverhalt lediglich so um, dass es sich irgendwie so anhört, als habe er eine Lösung zu bieten. Bei kurzem Nachdenken zeigt sich aber, dass das reine Rhetorik ist. Die falsche Sicherheit, die er kurz zuvor noch hervorgehoben hat, behält er nun gerade bei. Denn er geht ja offenbar von der falschen Sicherheit aus, dass die Theologie schon irgendeinen Nutzen haben wird. Aber wenn das so ist, warum hätten dann Theologen die ganze Zeit einen falschen Nutzen betont statt den richtigen? Warum kommen Theologen erst dadurch darauf, dass es den behaupteten Nutzen für die meisten Menschen gar nicht gibt, dass die breite Bevölkerung das schon längst gemerkt hat? Gut, Futz fährt fort, Zitat. Dann wäre der angemessene Schluss vielleicht, die Theologie muss neu lernen, unter Bedingungen religiöser Indifferenz überhaupt theologisch zu sprechen, so dass ihre Rede nicht aus vergangenen Selbstverständlichkeiten lebt, sondern aus der Kraft, eine Gegenwart ohne religiösen Bedarfsschein ernst zu nehmen.
Wenn man eine Gegenwart ohne religiösen Bedarf ernst nimmt, weiß nicht, ob ich die Frage verstehe.
Ja, okay, also der Gag war, dann kann man die Theologie abschaffen. Ne? Da brauchen wir, ich glaube, da brauchen wir jetzt keine große Diskussion drum zu machen. Das ist aus meiner Sicht die Konsequenz. Oder die könnten erstmal so mit sehr wenigen Ressourcen gucken, ob sie denn doch vielleicht irgendwie was zu sagen haben. Ne? Aber nicht mit so einem riesigen akademischen Infrastruktur, die sie heute haben. Für mich hört sich das so an, als sei die Theologie eine Wissenschaft, oder ich sage ja lieber eine Disziplin, will das nicht Wissenschaft nennen, eine Disziplin, die ihre eigene Daseinsberechtigung sucht. Das entlarvt sie als reine Laberwissenschaft, die ihre eigene Relevanz immer nur vorgegaukelt hat. Aber jetzt wird es sehr aufschlussreich. Herr Futz hat bei seiner Arbeit die Erfahrung gemacht, Zitat, in Transformationsprozessen ist eine der ersten und zugleich schmerzhaftesten Lernbewegungen, dass man die Lage nicht dadurch verändert, dass man sie schöner erzählt. Zitat Ende. Also aus meiner Sicht ist das eine Selbstentlarvung, denn so spricht doch nur jemand, der sein Leben lang in einem theologischen Elfenbeinturm gesessen hat und nur gelernt hat, die Dinge schön zu reden. Denn wer nicht gewohnheitsmäßig oder sogar beruflich die Dinge schön redet, der macht solche Erfahrungen nicht. Nur Schönredner machen diese Erfahrung, dass man die Lage nicht dadurch verändert, dass man sie schöner erzählt.
Aber das ist ja irgendwie ein Dilemma, das er nicht lösen kann. Und man dachte, er löst es irgendwie. Also einerseits kann dieser Gott nichts und er sagt, ja, man soll ihn nicht funktional aufladen. Das heißt also, er sagt, ja, der soll auch gar nichts können. Und das kann man nicht, kann nicht das Einzige sein, was wir über diesen Gott sagen, dass er irgendwie eine Funktion hat. Ne? Also das heißt, die Funktion ist irgendwie nicht attraktiv jetzt als Argument. Und die Leute brauchen aber auch gar keine Funktion. Also kannst du ihnen auch jetzt nichts irgendwie andrehen. Ne? Nach dem Motto, ja, euch fehlt doch das und das. Und das hätte ich zufälligerweise gerade im Angebot. Ne? Das ist ja auch nicht der Fall, sondern die Leute sind zufrieden. ja, da ist irgendwie, weiß ich auch nicht, was er jetzt will, verstehe ich nicht.
Guter Punkt, Jörn. Und ich will noch einen dritten Punkt hinzufügen. Also du sagst, die Theologie hat nichts zu sagen. Die Leute interessieren sich auch nicht dafür. Aber er will ja jetzt, dass die Leute sich für die Theologie interessieren. Das Dumme ist nur, wenn er jetzt vorher sagt, die Theologie muss gar keine Lösung bieten, dann muss er, das wird sich gleich zeigen, aber vielleicht kann man das dann, können die Hörerinnen und Hörer das beobachten, wenn sie das dann gleich mithören, was er weiterschreibt. Um den Leuten jetzt die Theologie wieder anzudienen, muss er ja doch wieder irgendeine Lösung für irgendwas finden. Ne? Anders kann man die Leute ja nicht für was interessieren. Also er hat sich, wie du schon kürzer gesagt hast, Jörn, er hat sich selber in so ein Dilemma versetzt, wo er nicht wieder rauskommt. Und man merkt ja auch hier schon, er sagt mal, man darf die Dinge nicht schönreden, aber er hat es ja vorher selber schon schön geredet, ne? Mit der tollen Chance, dass man da jetzt befreit von den scheinbaren Selbstverständlichkeiten und so weiter redlich plötzlich werden kann. Ne? Ich meine, von einer angeblichen Wissenschaft, die von den Steuerzahlern finanziert wird, wird man wohl erwarten dürfen, dass sie irgendwelche Probleme löst, die nicht nur eingebildet sind. Und zweitens, es ist ja nicht so, dass die Theologie keine Probleme löst oder auf Fragen keine Antworten liefert. Das Problem für die Theologie ist, dass es sich dabei um Lösungen für Scheinprobleme handelt, die man ohne sie gar nicht hätte, und um Fragen, die fast niemanden interessieren, weil sie für die tägliche Praxis ohne Belang sind.
Ich sehe mit großer Genugtuung und Wohlwollen, dass er nicht in der Lage ist, sein Problem zu lösen. Nämlich das Nachwuchsproblem. Ich meine, er redet sich hier um Kopf und Kragen, verstrickt sich wieder in seinen rhetorischen Elfenbeinturm, aber er kommt nicht zu Potte. Ich meine, damit wird man doch keinen einzigen mehr in die Kirche holen und keinen einzigen weiteren Kandidaten hineinkriegen, und man schreckt auch noch den letzten Leser und Zuhörer ab, der sich das anhören muss. Und das ist natürlich hervorragend für uns, denn sie wissen noch nicht einmal, wie sie es lösen können, und sind damit auch noch nicht mal auf der Weg zur Lösung hin. Ne?
Mir fällt dabei auf, wenn sowas gigantisch Gewaltiges wie die Gottesfrage und der christliche Gott, wenn das weder Lösungen noch irgendwelche Ansprüche oder sonst irgendwas auslöst, ne, wenn das alles völlig bedeutungslos plötzlich ist und wenn er sagt, ja, dann ist es eben so und man soll doch gar nicht danach fragen, ja, denke ich mir, was soll das alles? Also das stimmt doch vorne und hinten nicht. Wenn ich in die Genesis gucke oder Jesus, das ist alles so riesig, so gewaltig, wo ist denn das alles hin? Wenn das alles fehlt, dann ist das doch gar keine Theologie mehr. Also da ist er völlig auf dem Holzweg, finde ich.
Herr Futz führt weiter aus, Zitat: Wo Theologie primär nach Wirkung, Reichweite und Anschlussfähigkeit fragt, droht sie sich unbemerkt einem Funktionalismus zu unterwerfen, den sie eigentlich kritischer reflektieren müsste. Gerade deshalb wäre ein erster Schritt nicht eine bessere Kommunikationsstrategie, sondern eine bewusste Selbstdisziplin. Öffentliche Theologie nicht als Marketing, sondern als Form intellektueller Gastfreundschaft zu betreiben. Also so, dass sie echte Fragen der Zeit nicht bloß kommentiert, sondern in ihrer Tiefe aufnimmt, begrifflich klärt, geistlich deutet und auch die eigenen blinden Flecken offenlegt. Öffentlichkeit entsteht dann nicht durch Lautstärke, sondern durch Verlässlichkeit, durch Texte und Formate, die den Eindruck vermitteln, dass ihr jemand nicht nur Recht behalten, sondern Wirklichkeit verstehen will. Zitat Ende. Was haltet ihr davon? Bietet die Theologie intellektuelle Gastfreundschaft? Will sie die Wirklichkeit verstehen? Nimmt sie ihre eigenen blinden Flecken wahr? Feuer frei.
Also ich habe Schwierigkeiten, überhaupt diesen Wortsalat zu verstehen, aber ich habe das Gefühl, er sagt öffentliche Theologie nicht als Marketing, das heißt also nicht breitbeinig zu behaupten, so und so ist es, sondern er sagt ja hier nicht bloß kommentiert, sondern in ihrer Tiefe aufnimmt, begrifflich klärt, geistlich deutet und so weiter. Das heißt im Grunde weniger Marketing, sondern mehr Geschwurbel. Er will im Grunde mehr so universitäre Schwurbeltheologie betreiben und nicht sozusagen volkstümlich den Leuten nach dem Mund reden. Und ich glaube das nicht, dass es funktionieren wird.
Das ist jetzt so einsam an den Theologielehrstühlen, dass sie sogar anfangen würden, mit Leuten zu reden, die nicht an Theologielehrstühlen sind. So verzweifelt klingt das. Aber es wird, keine Angst, es wird nicht so weit kommen, dass man mit Leuten reden würde, die nicht wie Lesch noch halb verstrahlt sind und ein religiöses Loch in ihrem Herzen tragen, dass sie dann möglicherweise mit Diskussionen mit Theologen aufzufüllen bereit sind. Was ja momentan das Hauptproblem ist, dass wir nicht mit Religiösen kämpfen müssen, wie wir später noch sehen werden heute, sondern mit Leuten, die denken, dass religiös was Gutes ist. Und mit solchen Leuten wird er sich gerne unterhalten. Aus Verzweiflung, habe ich den Eindruck. Es gibt ja keine theologische Notwendigkeit, mit denen zu reden.
Also ich sage ja immer, manche Leute, die hören sich offenbar selber nicht zu. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Theologen nicht ernst genommen wird. Weil hier sagt er, wo Theologie primär nach Wirkung, Reichweite und Anschlussfähigkeit fragt, droht sie sich unbemerkt einem Funktionalismus zu unterwerfen, den sie eigentlich kritisch reflektieren müsste. Und was er aber nachher vorschlägt, ist genau wieder dieser Wunsch nach Reichweite. Und das ist, finde ich, auch so typisch für Theologen, die habe ich vorhin schon gesagt, die holen einen praktisch ab, indem sie erstmal den Sachverhalt beschreiben. Und nachher schmeißen sie alles wieder weg und kommen dann trotzdem mit dem typischen Theologengelaber. Und glauben, man würde das nicht merken.
Genau, ne? So, ja.
Und auch hier ist wieder bezeichnend, wie sich Futz die Theologie in seinem Wunschdenken vorstellt. Denn wenn da seine Wunschvorstellung ist, was er hier beschreibt, dann deutet das ja im Umkehrschluss darauf hin, dass die Theologie heute nicht mit intellektueller Gastfreundschaft assoziiert wird. Dass sie blinde Flecken hat, dass sie die Wirklichkeit nicht verstehen, sondern nur Recht behalten will. Und ich meine, Theologie will die Wirklichkeit ja auch gar nicht verstehen. Das sieht man schon daran, dass Theologen jetzt erst darauf kommen, dass sie zumindest diesen Eindruck vermitteln sollten. Ne, Christian, du sagtest dir, wenn du was schreibst, ist dir eigentlich egal, wie viele Leute das lesen. Ne, und das ist auch mein Anspruch hier beim Ketzern. Ich will ja keine ultimativ große Reichweite. Ich will nur, dass die Leute, die sich dafür interessieren, so, dann ist mal gesagt worden. So, also, richtige Wissenschaften müssen diesen Eindruck nicht künstlich oder bewusst vermitteln. Er entsteht ganz von allein dadurch, dass richtige Wissenschaften, und damit meine ich nicht nur Naturwissenschaften, sondern auch Sozialwissenschaften, tatsächlich die Wirklichkeit verstehen wollen. Und das spiegelt sich dann auch so wieder, dass die Leute akzeptieren, jo, diese Wissenschaftler, die mit denen stimmt man vielleicht nicht überall überein, ne, jetzt hier gerade also Wirtschaftswissenschaftler, aber die wollen wenigstens die Wirklichkeit verstehen. Ne? Aber Theologie beschäftigt sich ja ursprünglich und im Kern gar nicht mit der Realität, sondern mit Metaphysik. Dann darf man sich natürlich nicht wundern.
Das können wir ganz kurz machen. Das ist ja klar, dass die Theologen über die Metaphysik nicht wirklich was wissen können. Das funktioniert nur, wenn es eine einzige Religion oder eine einzige erlaubte Religion in der Region gibt, dass sie nie in Konflikt gerät, dass sie nie in Frage gestellt wird. Aber das ist ja nicht unsere Situation, sondern die Leute wissen, dass sie alle durcheinander reden und dass keiner weiß. Wenn man irgendwas weiß über Religionen, dann, dass alle durcheinander reden.
Ich denke mal, Metaphysik kann man erst verstehen, wenn man Physik versteht. Denn Metaphysik ist die Realität jenseits der Physik. Und da sie keine Ahnung von Physik haben, können sie auch keine Ahnung von Metaphysik haben. Ganz einfach.
Herr Futz weiter, Zitat. Wenn es aus Transformationsperspektive eine praktische Spur gibt, dann vielleicht diese. Wahrnehmbarkeit von religiösen Deutungsangeboten und Theologie wird sich nur dort einstellen, wo sie mit breit wahrnehmbaren gesellschaftlichen Themen und Suchbewegungen korreliert. Nicht opportunistisch, sondern ernsthaft. Zitat Ende. Also hier nimmt er jetzt genau das wieder auf, was er zwei Sätze vorher verworfen hat. Ne, das Suchen der großen Themen, der Massenthemen, wo man andocken kann. Ne? Er sagt ja hier, Wahrnehmbarkeit von religiösen Deutungsangeboten und Theologie wird sich nur dort einstellen, wo sie mit breit wahrnehmbaren gesellschaftlichen Themen und Suchbewegungen korreliert.
Also das ist im Grunde nur ein Geschwurbel dafür, dass er sagt, wir müssen die Themen bearbeiten, die die Leute tatsächlich wichtig finden. Das sagt ja auch jeder Politiker beim Wahlkampf. Ne? Ja, wir haben die Sorgen der Menschen nicht getroffen in unserem Wahlkampf und das müssen wir genau analysieren und so weiter und so fort. Ne? Das stimmt schon. Sie haben einfach keine Antworten. Das ist das Problem.
Er sagt ja nichts anderes. Wir müssen auf die Tagesthemen reagieren und zu allem unseren Senf hinzugeben. Das ist das, was er sagt. Und das ist er irgendwie für ein Theologe, der in direkten Kontakt ist mit Gott und der Wirklichkeit, wie er selbst Anspruch hat, doch sehr billig und klingt eher nach Marktschreierei als nach irgendwas, was Wissenschaft oder darstellen sollte. Ne? Das ist armselig, anders kann man nicht sagen.
Also ich meine, wenn man kritisch hinguckt wie wir, dann wird hier wieder sein innerer Widerspruch deutlich. Es geht ihm ja gar nicht um irgendeine ernsthafte Auseinandersetzung, sondern die Auseinandersetzung dient nur dem Zweck, die religiösen Deutungsangebote wahrnehmbarer zu machen. Und dann ist es halt nicht der eigentliche Zweck. Er hat eine nutzlose Wissenschaft und muss sie jetzt irgendwo anhängen. Genau. Gleichzeitig sagt er aber, wenn man das macht, dann ist es irgendwie falsch. Ne? So, dann kann er sich ja in seinen Elfenbeinturm zurückziehen.
Ich glaube, das Wort, das du suchst, ist Zwickmühle. Er steckt in der Zwickmühle.
Ja, gut, gut, sehr gut. Da soll er sich auch sehr schön drin vergnügen. Und noch eine Frage an euch, wenn es Aufgabe der Theologie ist, Deutungsangebote zu schaffen. Ist sie dann überhaupt eine Wissenschaft? Wissenschaft soll doch erklären, nicht deuten, finde ich jedenfalls. Wie seht ihr das?
Da muss ich mit Harald Leschs gutem Freund Schwarz kommen. Religion ist eine Sinnwissenschaft. Wir befassen uns mit den letzten Fragen.
Also mich stört hier das Wort Angebote, Deutungsangebote. Das klingt so unverbindlich nach dem Motto, ja, ihr könnt ja auch mal das irgendwie in Betracht ziehen. Wir wissen es auch nicht richtig und so. Also wenn das ein Arzt sagen würde, ne, da hätte ich schon auch irgendwie Sorgen, ob der das richtig diagnostiziert hat, was mir fehlt. Mir wäre es lieber, der sagt mir, sie haben das und das und das. Und da haben wir das und das Mittel dagegen, ne, aber jetzt nicht so Deutungsangebote.
Du hast zu wenig gebetet, deshalb ist dir das Bein abgefallen.
Die Zukunftsvision von Herrn Futz, Zitat: In der Zukunftsvision des Transformationsprogramms meines Bistums ist dies nüchtern formuliert. Ziel ist es, in einer überwiegend säkularen Welt den christlichen Glauben als eine Option anzubieten, um in einer begrenzten und konfliktreichen Welt erfüllt, solidarisch und friedlich miteinander zu leben. Zitat Ende. Was meint ihr dazu?
Er wohnt in einer säkularen Welt. Da möchte ich auch gerne wohnen. Das wäre super. Ich denke mal, er nimmt diese Welt säkular dar und hat einfach auch kein Auge mehr für die Privilegien, die er verdient. Denn wir zahlen sein Gehalt. Die Schwurbeleien, die wir jetzt da lesen, die haben wir bezahlt. Das ist in einer säkulären Gesellschaft eigentlich nicht möglich. Also ist das Rhetorik, dass er behauptet, dass er in der säkulären Welt lebt.
Mich stört daran, dass er sagt, die Religion wäre eine Option, in einer konfliktreichen Welt solidarisch und friedlich miteinander zu leben. Und ich denke, die säkulare Welt hat viel bessere Methoden, solidarisch und friedlich miteinander zu leben. Und zwar ganz dramatisch. Überall, wo die Religionen das Sagen haben, geht es nicht solidarisch, friedlich zu, sondern eben konfliktreich. Und die Leute finden dort keinen Ausweg. Im Nahen Osten und so weiter. Ne? Die finden da einfach nicht raus. Und wir können ihnen sagen, wie das geht. Lasst einfach die Religion sein. Mehr Vernunft, weniger Religion. Schon ist das Ganze einfacher.
Das Forschungsgebiet der Theologie ist doch gar nicht, wie man in einer konfliktreichen Welt erfüllt, solidarisch und friedlich miteinander zu leben hat, sondern das Forschungsgebiet ist, irgendwelche alten Texte als Offenbarung zu deuten. Und außerdem, Futz fällt hier genau wieder in das Schema zurück, das er vorher aufgedeckt hat, nämlich sich einem Funktionalismus zu unterwerfen, hatte ich ja schon gesagt. Ne? Wenn er den Leuten den Glauben irgendwie schmackhaft oder als relevant verkaufen will, dann muss er halt irgendwelche Probleme lösen. Das ist hier der Wunsch nach einem konfliktfreien Zusammenleben und schwupp, hat er sich wieder in diesen Funktionalismus begeben, der ja so furchtbar schädlich ist für die Glaubwürdigkeit.
Du sagst ja immer, die beste Grundlage für so einen gesellschaftlichen Frieden ist ja nicht irgendwie ein gemeinsamer Aberglaube, sondern Einsicht, dass bestimmte Regelungen und so, dass die wirklich Sinn machen und dass die Leute nicht dazu gezwungen werden müssen von irgendeinem Gott, der das sonst bestraft, sondern einfach Einsicht, dass das für alle besser ist. Und das ist das stabile Fundament. Und das ist so klug, Matthias, und das ist so bitter, dass er das nicht erkennt als Theologe. Da muss man ihm auch gar nicht mehr weiter zuhören. Aber dir höre ich gerne zu, Matthias. Mach nur weiter.
Also, als praktische Beispiele nennt Herr Futz, Zitat: Akademische Theologie müsste dafür stärker in Übersetzungsarbeit investieren, weniger Binnenkommunikation, mehr Formen öffentlicher Argumentation, Streitgespräche, Public Lectures, digitale Formate, die den Anspruch wissenschaftlicher Redlichkeit bewahren und zugleich konsumierbar bleiben. Zitat Ende. Was meint ihr dazu?
Also hoffentlich meint er sich nicht selber, weil sein Geschwurbel ist ja nicht, überhaupt nicht konsumierbar. Und ansonsten, klar, also der Rat ist schon auch das Einzige, was man sagen kann. Ihr müsst euch an relevante gesellschaftliche Themen anhängen. Das heißt, man muss die eigenen Pferde, die man da ins Rennen schickt, die muss man in Konflikte führen, dass die Leute sehen, wie die sich verhalten, ne, und welche Antworten da jetzt gegeben werden. Das stimmt schon. Nur gibt es ja genug Leute, die sich da äußern, und die Theologie ist dann einfach nur eine Stimme unter vielen. Und es ist so, wie wenn ich jetzt die nächste Partei gründe, das wird ihnen auch nicht groß helfen.
Auf der einen Seite weniger Binnenkommunikation, heißt das weniger theologische Forschungsartikel, die er veröffentlicht, und dafür mehr Präsentation nach außen. Aber andererseits sagt er, er möchte, dass es lesbar ist. Nun, ich als Wissenschaftler habe ich gar nicht den Anspruch, ein Paper zu schreiben, das jeder verstehen kann, weil man braucht ja erstmal Jahre, um die Grundlagen zu erarbeiten, um ein Paper lesen zu können. Das ist noch normal, damit wir die kurz und präzise halten können. Aber irgendwie ist die Theologie wohl da irgend so ein Zwischenraum, wo man auf der einen Seite die Paper im Original verstehen sollen kann als Laie und auf der anderen Seite dann doch einen wissenschaftlichen Anspruch genügen. Ob die jetzt quasi die weniger jetzt zu entstehenden theologischen Forschungsartikel durch Kommunikation nach außen besser dargestellt werden kann, das sehe ich sehr fragwürdig, weil er ist ja auch nicht in der Lage, hier richtig zu kommunizieren. Das ist ja ein Beispiel davon, wie er sich das vorzustellen hat. Es richtet sich ja uns Laien hier. Und insofern kann ich ihm nur sagen, weiter so.
Wie will er denn den Anspruch wissenschaftlicher Redlichkeit bewahren, wenn die vermeintlichen Wissenschaftler auf bestimmte religiöse Bekenntnisse verpflichtet werden? Ne, wenn du also jetzt nicht plötzlich lernen darfst als Theologe, dass Jesus gar nicht existiert hat oder gar nicht auferstanden ist oder so. Ne, das ist ja schon, das kann man so machen, aber dann ist es halt keine wissenschaftliche Redlichkeit. Weiter, wie will man denn den Anspruch wissenschaftlicher Redlichkeit wahren, wenn man sich auf Offenbarungen beruft und nicht auf Vernunft? Ne? Und auch hier wieder dieses typische Theologengelaber, wenn die Ratschläge geben müssen, à la, wir müssen wieder zurück zu unserer Kernkompetenz und das Evangelium verkünden. Ne? Es ist ja nicht so, dass Herr Futz sich jetzt als erster Gedanken gemacht hat, was man machen müsste, sondern die Situation, die wir vorfinden, ist genau so, weil das die Sachen sind, die immer noch am besten funktionieren. Alles, was er vorschlägt, das wird ja auch jetzt schon gemacht. Er tut nur so, als hätte er jetzt irgendwie neue Ideen oder so. Also er kann auch hier nicht überzeugen. Jetzt kommt wieder etwas sehr Aufschlussreiches. Zitat: Entscheidend ist dabei die Haltung, nicht als Instanz, die ein Defizit behebt, sondern als Gesprächspartnerin, die Deutung anbietet, ohne Bedürfnis zu behaupten. Zitat Ende. Was meint ihr dazu?
Da widerspricht er sich im selben Satz gleich selber. Ne, hier nicht als Instanz, die ein Defizit behebt, beschreibt dann aber das Defizit.
Okay, Herr Futz schreibt: Viele Menschen erleben ihr Leben als sinnvoll, moralisch orientiert und subjektiv erfüllt, ohne Gott, Glaube oder Kirche als Defizit zu vermissen. Und meine These dazu ist: Diese Menschen sind ja nicht deshalb zufrieden mit ihrer Weltanschauung, weil sie das Christentum nicht kennen, sondern weil sie bessere oder jedenfalls überzeugendere Deutungsoptionen gefunden haben. Und es sind offenbar Deutungsoptionen, die von sich aus überzeugen, denn im Gegensatz zur Religion werden die ja nicht beworben, sondern einfach als überzeugend erkannt. Und ja, jetzt habe ich noch die Frage an euch. Ne? Wir wollen ja nicht immer nur kritisieren, wir wollen ja auch konstruktiv sein. Habt ihr Ideen, was die Kirchen tun könnten, um mit dem um sich greifenden Apatheismus umzugehen? Wenn die Vorschläge zu gut sind, müssen die vielleicht aus der Sendung
rausgestrichen werden. Aber es bleibt wahr.
Ja, die Menschen glauben ja heute sehr an die Wissenschaft. Da muss die Kirche eigentlich dran ansetzen, und das sehe ich auch, dass das in den sozialen Medien gemacht wird und dass auch die strategisch erfolgreicheren Optionen zu sein scheinen, dass man die Wissenschaft angreift und den Leuten verkauft, ja, Wissenschaft, das ist ja nur eine Meinung und du darfst ja deine eigene Meinung haben, ne? Und wenn du findest, dass der Mond aus Käse ist, dann ist das gleichwertig mit jeglichen wissenschaftlichen Erkenntnissen, und sozialen Medien scheint es mir so, dass die genau das versuchen.
Die Frage ist, was können die Kirchen tun? Meine Antwort darauf ist auch gleich mein Fazit, mein Schlusswort. Ich habe drei Vorschläge. Erstens, redlich wäre, sich aufzulösen und den Leuten das Geld zurückzugeben. Und am besten mit Zins und Zinseszins, ne? Die zweite Möglichkeit wäre, dass man sagt, jetzt erst recht, wir wissen, es ist abstrus, wir wissen, wir werden eine kleine Gruppe nur noch sein, aber die wird weiterhin abgeschöpft. Aber die große Volkskirche, die wird es ja definitiv nicht mehr geben, das weiß auch jeder. Oder drittens, dass sie so eine Art Club werden, ja, für so einen humanistischen, esoterischen Quark. Also Humanismus finde ich gut, aber diesen esoterischen Quark nicht. Ne? Und dass sie da halt immer irgendwie so, wie so eine Partei sich gerieren, die halt zu allem irgendwie einen Kommentar gibt und dann irgendwie so ein bisschen weihevoll daherkommt. Praktisch Margot Käßmann für alle. Das könnte ich mir vorstellen, dass das auch gut finanziell funktioniert. Das sind alles drei gute Optionen, beziehungsweise ziemlich scheiße.
Ja, ich hatte überlegt, ob wir das Angebot machen, das Christentum löst sich auf und dafür stellen wir dann den Ketzer-Podcast ein. Gut, also dann kommen wir zum Fazit. Man hat den Eindruck, nach 2000 Jahren christlicher Theologie haben die Theologen nicht nur nichts Brauchbares oder Relevantes vorzuweisen. Sie scheinen nicht mal zu wissen, was für reale Probleme die Theologie lösen soll. Warum haben richtige Wissenschaftler solche Probleme nicht? Weil man dort nicht erst überlegen muss, was der Nutzen von ihnen ist. Und zwar sind die Theologen hier vielleicht auf ihren eigenen apologetischen Trick reingefallen, Fragen nachzugehen, ohne vorher zu prüfen, ob diese Fragen überhaupt sinnvoll sind. Und Herr Furz schreibt ja, Sichtbarkeit ist nicht dasselbe wie Plausibilität. Aber wie will er etwas plausibel machen, das nicht auf Vernunft basiert, sondern auf Offenbarung?
Ja, mein Fazit ist, dass ich hier den Eindruck habe, dass er genau das tut, was alle Theologen tun, was auch der einzige Sinn der Theologie in meinen Augen ist, nämlich den Sinn der Theologie zu begründen. Ja, das ist das Einzige, was Theologen machen. Sie begründen, dass sie selber wichtig sind.
Mein Fazit im Artikel ist, dass der Artikel zeigt, was das Problem ist mit Theologie. Es ist ein Geschwafel, das die Sachen nicht auf den Punkt bringt. Es geht eigentlich eine Selbstbeschäftigung. Die Sätze sind zu lang, zu unübersichtlich. Man versteht nicht, was er eigentlich will. Und am Schluss guckt man einfach nur leer rein und sagt, was hat er geredet, was hat das mit meinem Leben zu tun, warum muss man dieses Ding namens Theologie überhaupt retten, warum sollte man sowas lesen und sich seine Zeit damit verschwenden und verschleudern. Es ist ein Plädoyer für Apatheismus, dieser Text.
Der Text ist im Grunde ein wunderbares Beispiel für genau das Problem, das er beschreibt, dass es nämlich keinen Schwein interessiert, außer Theologen.
Und uns.
Ne? Was er hier macht. Ja, kann er uns doch dankbar sein, dass wir wenigstens keine Apatheisten sind. Ne? Und wenn ihr nichts mehr habt, dann habe ich hier ein schönes Schlusswort. Es ging ja um das Thema Resonanzräume. Und dazu meine ich, wer nichts zu sagen hat, darf sich nicht wundern, wenn er keine Resonanz findet.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.